Anhänge zum ersten Buch. Anhang 1. Statistik der Einkommensverhältnisse in Deutschland. Die letzte zu Gebote stehende Statistik des Deutschen Reichs ist vom Jahr 1895. Nach derselben zählte man damals in Deutschland 51,7 Millionen Einwohner. Darunter waren Erwerbstätige, das heißt einen Beruf ausübende, 22,1 Millionen und nicht erwerbende Ehefrauen, Kinder und sonstige Angehörige 27,5 Millionen. Wenn die Rentner, Pensionäre, Unterstützte, Gefangene mit zusammen 2,1 Millionen hier außer Rechnung bleiben, so ist das Verhältnis der Erwerbstätigen zu den nicht erwerbenden Angehörigen 22,1 zu 27,5 oder fast genau 4 zu 5. Von den Erwerbstätigen sind in der Statistik als Selbstständige bezeichnet 5,9 Millionen, als Angestellte und Arbeiter 14,6 Millionen und als Dienstboten 1,6 Millionen. Die Zahl der Abhängigen ist daher 16,2 Millionen und auf diese entfallen Angehörige 22,3 Millionen, sodass 36,5 Millionen Einwohner gleich 70% der Bevölkerung von Gehalt, Lohn, Salär direkt abhängen, wobei Zivil- und Militärbeamte und freie Berufsarten nicht mit eingerechnet sind. Von der heutigen Einwohnerzahl Deutschlands von ca. 59 Millionen sind demnach ca. 42 Millionen direkt abhängig. Unter den sogenannten Selbstständigen ist aber eine große Anzahl von nur scheinbar Selbstständigen gerechnet. Es gehören vor allem hierzu diejenigen, welche im eigenen Hause oder für eigene Rechnung arbeiten, aber doch nur als Arbeiter oder Angestellte von Großbetrieben gelten können, wie sehr viele Schneider, Konfektionäre, Verfertiger von Spielwaren, Näherinnen, Strickerinnen, Hausweber und überhaupt Hausindustrielle aller Art. Dann auch Handelsreisende und Vermittler, ferner gehören hierher gewisse selbstständige Gewerbetreibende, welche doch durchaus abhängig sind, zum Beispiel Zugeherinnen, Hausierer, Dienstmänner, Stellmacher, Lotsen, Scherenschleifer, um nur einige zu nennen. Endlich befinden sich unter den sogenannten Selbstständigen der Reichsstatistik solche, welche es tatsächlich sind, von denen aber die Statistik selbst sagt, dass sie nur mühselig existieren. Hierzu gehören in erster Linie die ganz kleinen Landwirte, Krämer, Wirtschaftsbesitzer, kleinste Gewerbetreibende aller Art, deren Lage viel ungünstiger, unsicherer und abhängiger ist als die der meisten Angestellten und Arbeiter, welche direkt von ihrem Salär abhängen, aber dieses wenigstens sicher beziehen. Man kann diese Kategorie als die indirekt Abhängigen bezeichnen. Eine Zusammenstellung aller hier in Betracht kommenden aus den ca. 6 Millionen Selbstständigen der Reichsstatistik ergibt, sehr mäßig geschätzt, 2,5 bis 3 Millionen. Rechnet man hierzu ihre Angehörigen, so ist auf die heutige Einwohnerzahl umgerechnet die Gesamtzahl der indirekt Abhängigen 7 bis 8 Millionen, welche zu obigen 42 Millionen direkt Abhängigen hinzuzuzählen sind, sodass die Gesamtzahl der Abhängigen überhaupt auf rund 50 Millionen, also mehr wie 80% der Bevölkerung, angegeben werden kann. Sieht man von den Bezeichnungen der offiziellen Statistik ab und nennt, wie das in den laufenden Anschauungen und namentlich der Wirklichkeit mehr entspricht, abhängig alle diejenigen, welche nur sehr beschränkte Mittel besitzen und sich ihre Lebensbedürfnisse nur teilweise oder notdürftig beschaffen können, so ist die Zahl der Abhängigen in diesem Sinne noch weit größer. Nach der preußischen Einkommensteuerstatistik pro 1901 sind 65,25% der Bevölkerung überhaupt steuerfrei, weil die betreffenden Familienhäupter Einkommen unter 900 Mark jährlich haben oder wegen zu großer Kinderzahl und dergleichen, mit einem Wort wegen Armut. Für weitere 31,97% der Bevölkerung sind die Familienhäupter mit Einkommen von 900 bis 3000 Mark zensiert, sodass nur 2,78% der Bevölkerung auf Zensiten mit mehr als 3000 Mark Einkommen entfallen. Da nach der Statistik auf einen Zensiten durchschnittlich 2,25 Angehörige treffen, so haben über 65% der Bevölkerung Einkommen unter 900 Mark für 3,25 Personen, also höchstens 75 Pfennig pro Person und Tag im Maximum. Im Durchschnitt kaum 50 Pfennig. Und 32% haben zwischen 900 und 3000 Mark, also höchstens 2,53 Mark pro Tag und Kopf, im Durchschnitt kaum 1,50 Mark. In diesem Sinne darf man wohl 97% der Bevölkerung als abhängig bezeichnen, gegen ca. 80% in der vorigen Betrachtungsweise. Denn so wie in Preußen wird es ja durchschnittlich auch für das Deutsche Reich sein. Wenn auch die noch verbleibenden 3% der Bevölkerung näher zergliedert werden, so trifft über die Hälfte, nämlich 1,7%, auf Zensiten mit Einkommen von 3.000 bis 6.000 Mark, also durchschnittlich 4.000 bis 5.000 Mark. Und es bleiben zuletzt nur 1,3% der Bevölkerung, deren Familienhäupter Einkommen über 6.000 Mark haben, bei denen man also eine Selbstständigkeit und Unabhängigkeit in allen Lagen des Lebens im weiteren Sinne annehmen kann. Der jährliche Durchschnittsverdienst des deutschen Arbeiters wird nach der Statistik der Berufsgenossenschaften zu 732 Mark angenommen. Das entspricht genau 2 Mark pro Tag. An einzelnen Berufen ist der Durchschnittsverdienst geringer, in anderen höher, im Bergbau zum Beispiel 1107 Mark im Jahre 1900. Die Vermögensverhältnisse in anderen Ländern sind denen Deutschlands nicht unähnlich. Eine Statistik der Vereinigten Staaten Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts ergibt folgende Einteilung. Reiche, Anteil der Bevölkerung 1,4%, Anteil am Nationalvermögen 70%. Mittlere, Anteil an der Bevölkerung 8,6%, Anteil am Nationalvermögen 12%. Arme und Ärmste, Anteil an der Bevölkerung 90%, Anteil am Nationalvermögen 18%. Die als Ärmste bezeichneten sind gänzlich besitzlos und bilden 50% der Bevölkerung. Heute, Anfang unseres Jahrhunderts, ist der Anteil der Armen am Nationalvermögen wesentlich geringer. Infolge der enormen Geldansammlung in einzelnen Händen wird heute ca. 1% der Gesamtbevölkerung im Besitz von 80-85% des nationalen Vermögens sein. Anhang 2. Statistik der möglichen Brüderbeiträge zur Volkskasse. Nach Anhang 1 treffen auf einen Steuerzensiten 2,25 Angehörige, sodass durchschnittlich eine Familie aus 3,25 Menschen besteht. Auf die Gesamteinwohnerzahl Deutschlands von ca. 59 Millionen treffen daher rund 18 Millionen Familien und auf die im Anhang 1 ermittelten mindestens 50 Millionen Abhängigen treffen 15,4 Millionen Familien. Nimmt man in jeder Familie 2 zahlende Mitglieder der Volkskasse oder Brüder an, zum Beispiel Mann und Frau oder Mann und erwachsener Sohn oder dergleichen, so ist die Zahl der Beitragenden 31 Millionen. Zählt man für diese alle nur den Minimalbeitrag von 6 Mark pro Tag, so wäre die Gesamteinnahme der Volkskasse im Jahre 186 Millionen Mark. Zu demselben Resultat gelangt man mit dem im Kapitel 1 vorgeschlagenen Volkskassenbeitrag von einem Pfennig pro Tag und Kopf der Brüder, also von 3,65 Mark pro Tag. Bei einer Mitgliederzahl von 3,25 pro Familie entspricht das am Jahresbeitrag pro Familie von 3,25 mal 3,65 gleich 11,86 Mark oder rund 12 Mark. Der jährliche Beitrag von 6 Mark pro Bruder bzw. 12 Mark pro Familie entspricht also genauso dem in Kapitel 1 vorgeschlagenen täglichen Pfennig pro Kopf. Die Rechnung von einem Pfennig pro Tag und Kopf führt bei 50 Millionen Brüdern auch ohne weiteres zu derselben jährlichen Gesamteinnahme der Volkskasse von 182 Millionen Mark. Gleichfalls zu demselben Resultat führt eine dritte Rechnungsmethode wie folgt. Nach der schon im Anhang 1 erwähnten Statistik des Deutschen Reiches vom Jahre 1895 sind ca. 36,5% der Bevölkerung unter 16 Jahre alt. Nach dem Volksvertrag können die Brüder vom 16. Jahre ab ihre Einzahlung leisten und mit dem 17. Jahre das Brüderrecht erhalten. Nimmt man an, dass von diesem Recht die 50 Millionen Abhängigen Gebrauch machen, so sind 63,5% hiervon, also rund 32 Millionen Köpfe, für die Brüderbeiträge reif. Das ergibt bei 6 Mark pro Kopf 192 Millionen Mark jährlichen Gesamtbeitrag zur Volkskasse. Das ist annähernd ebenso viel wie oben schon berechnet. Bei all diesen Berechnungen ist angenommen, dass nur die Abhängigen sich beteiligen, dass diese alle nur den Mindestbeitrag von 6 Mark pro Jahr bezahlen und dass noch keine Bienen existieren, deren obligater Beitrag mit 1% des Einkommens durchschnittlich wohl mindestens doppelt so hoch sein wird. Bei einer ziemlich allgemeinen Beteiligung der Abhängigen, das ist von ca. 80% der Bevölkerung, an der Volkskasse bringt daher der brüderliche Tagespfennig rund 200 Millionen im Jahr. Anhang 3. weniger wichtige Formen der Bienenstöcke, der Bienenstock für Arbeitsleistungen. Außer dem industriellen und landwirtschaftlichen Bienenstock, welche ein greifbares Arbeitsprodukt erzeugen, muss es noch eine dritte Art von Bienenstocken geben, welche nur Arbeitsleistungen bieten. Ein Typus hiervon ist der Bienenstock für häusliche Arbeiten. Ein Bienenstock für weibliche Hausarbeiten besteht zunächst aus einem Heim, in welchem die betreffenden Mädchen und Frauen gemeinsam wohnen und wirtschaften. Ferner aus den vorgeschriebenen sozialen Einrichtungen für Hygiene, Krankenpflege etc. Und endlich dem Tauschlager für bezugte Lebensbedürfnisse. Dieses Heim ist an und für sich gleichzeitig eine Schule für die betreffenden weiblichen Arbeiten, Kochen, Haushaltung, Nähen, Krankenpflege etc. Diejenigen, welche häusliche Arbeiten wünschen, wenden sich an diesen Bienenstock, welcher ihnen, falls sie Mitglieder der Volkskasse, das ist Brüder sind, die betreffenden Bienen, sei es nur für einzelne Arbeiten, Tagestunden oder Tage oder für lange Zeitperioden ganz überlässt. Die Bezahlung für die Leistungen erfolgt an den Bienenstock, dessen finanzielle Organisation mit Normal- und Ergänzungseinkommen, Kranken- und Unfallzuschüssen, Anteilen etc. den Arbeitsverträgen der Bienenstöcke entspricht. Ähnlich organisiert ist der Bienenstock für männliche Hausarbeiten. Diese Organisation bietet sowohl für die Bienen, welche ihr angehören, als diejenigen Brüder, welche deren Leistungen gebrauchen, wesentliche Vorteile. Die Zugehörigkeit zu einem Bienenstock bietet ja an und für sich die Gewähr für Ehrenhaftigkeit und Pflichttreue der Bienen. Außerdem hat sie eine regelrechte Schulung und Erziehung in der betreffenden Arbeit zur Folge. Das Wohnen in den Heimen und das dort vorhandene Familienleben beseitigen die Gefahren für Sitte und Moral ihrer Mitglieder. Die Bienen für häusliche Leistungen sind daher ausgesuchte, bewährte und gut geschulte Kräfte. Die Regelung der Entlohnung mit der Verwaltung des Bienenstocks beseitigt denjenigen Punkt in dem Verkehr, welche die meisten Zwiste mit sich bringen. Im Fall der Unverträglichkeit der Charaktere hat der Bienenstock sofort Ersatz. Die Spezialisierung der Dienstleistungen verbessert dieselben und vereinfacht den betreffenden Haushalt. Ist es doch heute schon weit verbreitete Sitte, gewisse häusliche Dienste entweder in besonderen Fällen oder regelmäßig durch dritte Personen oder Unternehmer ausführen zu lassen. Zum Beispiel Teppichklopfern, Klopfen, Fensterputzen, Waschen, Gärtnerei, Servieren, Fahren, Nähen, Scheuern, Kochen. Ja, es steht zweifellos heute schon fest, dass das Verhältnis der Haushaltungen zu derartigen dritten Personen wesentlich besser ist als mit den ständig angestellten Dienstboten. Der Übergang zum Bienenstock für häusliche Leistungen ist daher nicht so groß, wie auf den ersten Blick erscheinen könnte. Er ist nur eine Verallgemeinerung heute schon vielfach üblicher Gewohnheiten. Jeder vorurteilsfrei Denkende wird den bedeutenden Fortschritt erkennen, welcher darin für alle Beteiligten liegt. Das Bestreben der Volkskasse wird im Allgemeinen auf die Errichtung von industriellen und landwirtschaftlichen Betrieben gerichtet sein und nicht auf die Errichtung solcher Leistungsbienenstöcke, da nur durch erstere die vollständige wirtschaftliche Selbstständigkeit der Bienen, wie sie der Selbstbetrieb mit sich bringt, erreicht wird. Indes wird die Volkskasse Anträge auf Errichtung derartiger Bienenstöcke nicht ablehnen können, da sie für alle Brüder gleichmäßig besteht und alle berechtigten Wünsche derselben erfüllt. Wegen ihrer geringen Wichtigkeit ist diese Art von Bienenstöcken nicht in den Haupttext aufgenommen. Es soll hier nur gezeigt werden, dass der Arbeitsvertrag der Bienenstöcke auch auf derartige Verhältnisse Anwendung finden kann. Anhang 4. Einiges über Produktiv- und Konsumgenossenschaften. Sehr viele bisherige Versuche genossenschaftlicher Produktion mit Gewinnbeteiligung unter Selbstverwaltung der Arbeiter haben mit Misserfolgen geendet. In neuerer Zeit sind infolge größerer Erfahrung oder unter besonders günstigen Umständen derartige Versuche schon besser ausgefallen. Eine Anzahl Produktionsgenossenschaften zahlt heute trotz wesentlich verkürzter Arbeitszeit um 7-11% höhere Löhne als nicht genossenschaftliche Betriebe. Sogar einige sehr große Erfolge in dieser Richtung können genannt werden, zum Beispiel die Glasfabrik Albi oder die hochherzige, bewunderungswürdige Carl Zeiss Stiftung in Jena. Trotzdem sind derartige selbstständige reine Produktivgenossenschaften als allgemeine Betriebsform einer Volkswirtschaft undenkbar. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie sich wegen ihrer meist ungenügenden Mittel gegen die übermächtige Konkurrenz der verschiedenen Formen großkapitalistischer Produktion oder kapitalistischer Vereinigung nicht halten können. Sie sind ein Zwitter, sie wollen die modernen Errungenschaften der Genossenschaften einseitig auf die Produktion allein anwenden. Sie wollen ihren Gewinn wohl unter sich genossenschaftlich verteilen, suchen denselben aber genau wie die kapitalistischen Produzenten in wütendem Konkurrenzkampf auf Kosten des Konsumenten möglichst zu erhöhen, wobei sie gegen die rein kapitalistischen Produzenten aus den oben erwähnten Gründen fast immer unterliegen. Sie sind in ihrer inneren Organisation Genossenschafter, nach außen aber kapitalistisch. Die reinen Konsumgenossenschaften haben größere äußere Erfolge zu verzeichnen, weil sie ihren Mitgliedern sehr bemerkenswerte und in die Augen fallende Vorteile bieten, nämlich eine Rückvergütung auf alle ihre Einkäufe von durchschnittlich 8-10%, aber auch sie sind ein Zwitter. Sie wahren einseitig bloß das Interesse des Konsumenten und denken überhaupt nicht an die Anwendung der genossenschaftlichen Grundsätze auf die Produktion. Das trifft auch noch größtenteils zu bei denjenigen Konsumgenossenschaften, welche selbst produzieren. Wenn sie auch nach außen genossenschaftlich sind, so sind sie innerlich kapitalistisch, denn sie kaufen ihre Materialien wie alle anderen Produzenten. Ihre Löhne sind die üblichen, in vielen Fällen allerdings mit einem Zuschlag von 5 oder 6%. Die Fabrik gehört den Zeichnern des Kapitals, die Gewinne werden an die Inhaber der Anteilsscheine, das heißt an das Kapital ausgezahlt. Der einzige Unterschied ist, dass diese Anteile sehr klein und sehr zahlreich sind. Der Anteil der Arbeiter an der Verwaltung ist praktisch verschwindend. Für Wohlfahrtseinrichtungen geschieht nicht mehr, meist aber weniger wie in der sonstigen Industrie. Beide Arten von Genossenschaften berücksichtigen nicht, dass jedes Produktionszentrum an sich auch ein Konsumzentrum ist, dass beide untrennbar sind und deshalb gehören alle Konsumobjekte da vereinigt, wo sich an und für sich eine größere Anzahl von Menschen ansammeln muss, nämlich im Produktionszentrum. Und es sind die genossenschaftlichen Prinzipien auf dem Produzenten und Konsumenten anzuwenden, weil beide ein und dieselbe Person sind und nicht zwei getrennt sich feindlich gegenüberstehende Wesen. Die wahre Genossenschaft tritt gar nicht in die allgemeine Konkurrenz ein, weder für die Produktion noch für den Konsum. Sie arbeitet lediglich für ihren eigenen Bedarf. Anhang 5. Die genossenschaftliche Bewegung fängt auch an, das einzusehen. Immer mehr werden die Produktivgenossenschaften mit den Konsumgenossenschaften vereinigt. Immer mehr suchen Letztere selbst zu produzieren. Sie sind auf dem Weg zu der Erkenntnis, aber noch in den kapitalistischen Ideen befangen. Einkauf, Verkauf, ortsübliche Löhne, Anteilsscheine, Verzinsung, Dividenden, Gewinne etc. Alles Dinge, welche die solidaristische Organisation nicht mehr kennt. So, Anhang 5. Statistik der Spareinlagen des deutschen Volkes. Nach dem Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich betrug die Höhe der Spareinlagen in öffentlichen Sparkassen Deutschlands pro Kopf der Bevölkerung im Jahre 1900 157 Mark und das Gesamtguthaben der Einleger 8.839 Millionen. Legt man die durchschnittliche Steigerung der Einlagen der letzten 10 Jahre zugrunde, so ist das Guthaben pro Kopf im Jahre 1903 ca. 185 Mark und bei ca. 60 Millionen heutiger Einwohnerzahl ist das gesamte Sparkassenguthaben des deutschen Volkes ca. 11 Milliarden Mark. Dazu kommen noch die Einlagen in nicht öffentlichen Sparkassen, zum Beispiel in den Kreditgenossenschaften, ferner in Konsumvereinen und Produktivgenossenschaften aller Art. Diese betragen für 1901 rund 1,5 bis 2 Milliarden Mark nach der Statistik der deutschen Kreditgenossenschaften im Jahrbuch des Allgemeinen Verbandes der deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften für 1901. Die Gesamtsumme der Spareinlagen der kleinen Sparer Deutschlands dürfte daher zwischen 12 und 14 Milliarden Mark betragen. Das heißt bei 60 Millionen Einwohnern zwischen 200 und 230 Mark pro Kopf. Nach Dr. C. J. Fuchs, Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1901, ist die Gesamtsumme aller Sparkasseneinlagen in Deutschland dreimal so groß als die Summe der Depositen in allen deutschen Banken. Gegenwärtig wird auf jeden vierten Einwohner ein Sparkassenbuch kommen. 28-40% der Einleger gehören dem Arbeiterstand an und ca. ein Drittel der Einlagen sind ganz kleine Posten bis zu 60 Mark. Nach Rien, das Konsumvereinswesen, Berlin 1902, Seite 80, betrugen die Zinsüberschüsse der preußischen Sparkassen 1898 0,78 bis 0,90% oder 48 Millionen Mark von dem zinsbar angelegten Kapital. Nach Abzug der Verwaltungskosten mit 9 Millionen Mark waren es immer noch 0,70 bis 0,75% oder 39 Millionen Mark, um welche die Zinserträgnisse der Einleger geschmälert wurden. Diese Summen wurden verwendet, teils für kommunale und andere der Sparkasse fremde Zwecke, teils zur Anhäufung ganz enormer Reservefonds, welche zum Beispiel im Jahre 1900 bei den öffentlichen Sparkassen des Deutschen Reichs über eine halbe Milliarde Mark betrugen und welche den Einlegern nicht den geringsten Nutzen bringen. Die Kreditgenossenschaften verzinsen die Spareinlagen und die angeliehenen Gelder der Einleger durchschnittlich mit 3,61% gegenüber 3% der öffentlichen Sparkassen. Würden also die Einleger der letzteren ihre 11 Milliarden genossenschaftlich anlegen, so würden sie aus diesen heute schon bestehenden Anstalten jährlich 67 Millionen Mark mehr Zinsen erhalten. Die von diesen Kreditgenossenschaften gewährten Kredite sind schwer zu ermitteln, da genaue Statistiken fehlen. Sie sind aber unter allen Umständen erstaunlich hoch und betragen 3 bis 4 Milliarden Mark pro Jahr. Anhang 6. Ausschlaggebende Bedeutung der großen Masse aus allen Gebieten der Volkswirtschaft. In Anhang 1 wurde statistisch nachgewiesen, dass für ca. 65% der Bevölkerung die Jahreseinnahme der Familienhäupter unter 900 Mark und für weitere 32% zwischen 900 und 3000 Mark beträgt. Das sind zusammen 97% der Bevölkerung, also tatsächlich die große Masse derselben. Es ist leicht zu beweisen, dass es diese große Masse ist, welche als Ganzes betrachtet in allen Dingen der Volkswirtschaft den ausschlaggebenden Faktor bildet, sowohl als Produzent wie als Konsument, sowohl als Kapitalist wie als Steuerzahler. Als Produzent für die Produktion bedarf diese Behauptung eigentlich keines Beweises, da es Tatsache ist, dass für die große Masse der Familienhäupter unter 3000 Mark Jahreseinkommen haben, so folgt daraus, dass diese 97% der Bevölkerung arbeiten müssen, um zu leben, und dass sie somit mit mindestens 97% der Gesamtarbeit des Landes wirklich leisten. Als Konsument. Nicht ebenso selbstverständlich ist das Verhältnis für den Konsum. Hier herrschte sogar bis in die neuere Zeit hinein die Ansicht, dass der Verbrauch der bemittelten Minorität weit größer sei als derjenige der unbemittelten Massen. Dieser gründliche volkswirtschaftliche Irrtum ist heute widerlegt. R. E. May hat in seinem 1900 erschienenen Werk das Verhältnis des Verbrauchs der Massen zu demjenigen der Wohlhabenden und Reichen nachgewiesen, dass der Verbrauch der großen Masse, als welche alle Einkommen unter 3000 Mark ansieht, 6-mal so hoch ist als derjenige der Wohlhabenden und Reichen, über 3000 Mark Einkommen. Würde der Konsum der Letzteren plötzlich verschwinden, so würde die Volkswirtschaft das selbstverständlich spüren. Aber ein durchgreifender Schaden, ja eine Krise, würde damit kaum verbunden sein. Maßgebend für das Gedeihen einer Volkswirtschaft ist danach der Konsum der großen Masse der Abhängigen. Daraus erhält die eminente Wichtigkeit der Kaufkraft der unteren Einkommensschichten und die ungeheure Macht der vereinigten Kaufkraft dieser Schichten. Eine verhältnismäßig kleine Verringerung dieser Kaufkraft führt sofort eine schwere Krise herbei und eine geringe Erhöhung derselben ist für das Gedeihen der Volkswirtschaft, also für die Gesamtwohlfahrt, unvergleichlich wichtiger als das Ansammeln noch so großer Einzelvermögen oder als das Erschließen noch so großer ausländischer Absatzgebiete. Denn auch der Konsum des Außenhandels ist im Verhältnis zum inländischen Verbrauch der großen Masse viel geringer, als man gemeinhin annimmt. So beträgt in Deutschland die Gesamtausfuhr pro Kopf jährlich 70 Mark, der inländische Verbrauch pro Kopf mindestens 200 Mark. Das heißt mindestens 3/4 des ganzen Verbrauchs. Siehe Gemeier, Soziale Bewegung 1902. Diese Zahlen beweisen, dass die große Masse der Produzenten eines Landes der Hauptsache nach ihr eigener Konsument ist. Möchte doch das Bewusstsein unseren maßgebenden Faktoren in Fleisch und Blut übergehen, dass die Blüte einer Volkswirtschaft direkt proportional ist der Kaufkraft der großen Masse und dass die Ankündigung des Anwachsens des Durchschnittseinkommens der großen Masse um 5 oder 10% für die Beurteilung der industriellen und landwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes ungleich mehr bedeutet als die Aufzählung noch so vieler erstaunlich hoher Steuerzahler. Als Kapitalist. Im Anhang 4 wurde bewiesen, dass die Gesamtsumme der Spareinlagen der kleinen Sparer in Deutschland wenigstens 12 bis 14 Milliarden Mark beträgt. Vergleicht man diese Summe mit den Kapitalien der größten amerikanischen Trusts, Anhang 7, so zeigt sich, dass das überraschende Ergebnis dass die deutschen Kleinsparer dreimal so viel Kapital besitzen als der gewaltigste Trust der Welt, der amerikanische Stahltrust, und siebenmal so viel Kapital wie der allmächtige Petroleumtrust, welcher allen Kulturländern seine Bedingungen diktiert. Es folgt daraus, dass die Kleinsparer eines einzigen Landes als Gesamtheit der größte Kapitalist sind, größer und mächtiger als selbst die gewaltigsten Kapitalvereinigungen, vor denen die ganze Welt das Knie beugt und denen die Industrien aller Länder tributpflichtig sind. Als Steuerzahler, wie man früher irrtümlich annahm, dass die Wohlhabenden und Reichen die größten Verbraucher seien, nimmt man heute noch an, dass sie den größten Teil der Steuern eines Landes aufbringen. Die Ansicht, dass die Steuern der Hauptsache nach von den sogenannten leistungsfähigen Schultern getragen werden, ist ein großer Teil der Bevölkerung. Dass ein großer Teil der Bevölkerung überhaupt steuerfrei sei, ist allgemein verbreitet, und doch ist sie ein schwerer Irrtum. Diese Ansicht trifft einigermaßen zu, nur für die direkten Steuern, unter welchen die wichtigste die Einkommensteuer ist. So betrug im Jahre 1901 die Gesamteinkommensteuer der physischen Zensiten in Preußen 168,13 Millionen Mark. Hiervon entfielen auf Zensiten mit über 3000 Mark Jahreseinkommen 140,01 Millionen Mark. Demnach beträgt die Leistung der Zensiten unter 3000 Mark Einkommen 54,12 Millionen Mark. Es bezahlt also von dieser Steuer die große Masse, 97% der Bevölkerung, nur rund ein Drittel und die übrigen 3% der Bevölkerung zwei Drittel. Ganz anders aber gestaltet sich das Bild, wenn man die zweite wichtigste Steuergruppe, die indirekten Steuern, in Betracht zieht. Diese sind in der Hauptsache nach Verbrauchsteuern, Zölle in süddeutschen Staaten, Weinsteuer, Fleisch und besonders Biersteuer und dergleichen. Dieselben hängen nicht vom Einkommen, sondern vom Verbrauch pro Kopf an alltäglichen Lebensmitteln ab. Sind also im Wesentlichen pro Kopf für alle gleich. Allenfalls könnte man annehmen, dass die große Masse hiervon 6/7 und der Rest der Bevölkerung 1/7 leistet, weil sich der Konsum dieser beiden Gruppen, wie vorhin gezeigt wurde, so verhält. Nach einer Abhandlung des badischen Finanzministers Dr. Buchenberger entfallen nun auf den Kopf der Bevölkerung in den letzten Jahren aus den zwei wichtigsten Steuerarten, erstens an direkten Steuern in Preußen 6,07 Milliarden, in Bayern 5,9 Milliarden. Zweitens an Zöllen und Verbrauchsteuern in Preußen 15,28 Milliarden, in Bayern 21,06 Milliarden. Ne, das sind alles Millionen. Also zusammen sind es in Preußen 21,35 Millionen und in Bayern 26,96 Millionen. Nimmt man für Preußen heute eine Einwohnerzahl von rund 34,5 Millionen und für Bayern von 6 Millionen an, so bringen diese beiden Steuerarten ungefähr folgende Summen. Direkte Steuern in Preußen 210 Milliarden Millionen, in Bayern 36 Milliarden Millionen. Zwei Zölle und Verbrauchsteuern in Preußen 530 Milliarden Millionen, in Bayern 126 Milliarden Millionen. Zusammen in Preußen 740 Milliarden Millionen, in Bayern 162 Milliarden Millionen. Nun entfallen auf die große Masse unter 3000 Mark Einkommen, wie wir sahen, von der Steuer 1, also die direkten Steuern, ein Achtel, von der Steuer 2, also die indirekten Steuern, 6/7. Demnach gestaltet sich die Steuerverteilung wie folgt. Auf die große Masse unter 3000 Mark Einkommen 70 plus 455 gleich 525 Milliarden in Preußen. Und in Bayern 12 plus 108 gleich 120 Milliarden. Auf die Wohlhabenden und Reichen, also über 3000 Mark Einkommen, in Preußen 140 plus 75 gleich 215 und in Bayern 24 plus 18 gleich 42 Milliarden. Das sind zusammen in Preußen 740 Milliarden und in Bayern 162. Die große Masse trägt demnach in Preußen 5/6, in Bayern 3/4 der beiden wichtigsten Steuern, trotz der Einkommensteuerfreiheit von 65% der Bevölkerung und trotz der zum Teil bedeutenden Leistungen einzelner sehr bemittelter Steuerzahler. Die Besteuerung der großen Massen ist demnach die wesentlichste, ja die ausschlaggebende Einnahmequelle der Staaten. Diese große Masse als Gesamtheit ist der größte Steuerzahler. Dass dies auch für die schwerste aller Steuern, den Militärdienst, zutrifft, ist selbstverständlich, da die große Masse entsprechend ihrer Zahl auch hierzu 97% der Gesamtheit liefert. Von der großen Masse hängt die militärische Macht des Staates ab. Die große Masse ist also in allen wichtigen Dingen der ausschlaggebende Faktor im Staate und in der Volkswirtschaft. Dass aber der Einfluss dieses größten Teils der Bevölkerung, seine Vertretung im Parlament, seine rechtliche Stellung und sein Anteil an den Segnungen der Kultur nicht dieser maßgebenden Stellung und überwiegenden Leistung entspricht, muss jeder rechtlich Denkende zugeben. Wenn aber diese Masse trotzdem heute eine so durchaus überwiegende Leistung aufweist, wie viel mehr müsste das der Fall sein, wenn man dieselbe durch mehr Anteil an den Segnungen der Kultur geistig und körperlich leistungsfähiger machte? Je höher das Niveau ist, auf welchem die Masse steht, desto höher ist die Leistung, die Macht und das Ansehen des Landes. Das ist der logische Schluss aus diesem nackten Zahlenmaterial. Anhang 7. Statistik des Getränke- und Tabakverbrauchs in Deutschland. Nach den Angaben des Kaiserlich-Statistischen Amts, der Deutsche Volkswirtschaft am Schlusse des 19. Jahrhunderts, Berlin 1900, galten in Deutschland für folgende Verbrauchszahlen in den Jahren 1897 bis 1899. Genussmittel, Mittel an Bier, Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung und Jahr 124, Bayern allein 248, Einheitspreis 25 Cent Pfennig, Verbrauchswert pro Kopf der Bevölkerung und Jahr 31 Mark, Gesamtverkaufswert für Deutschland bei 60 Millionen Einwohner, Millionen Mark, 1860 Millionen Mark. Okay. Branntwein, Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung und Jahr 4,5, Einheitspreis 1,20 Mark, Verbrauchswert pro Kopf der Bevölkerung und Jahr 5,40 Mark und Gesamtverkaufswert für Deutschland bei 60 Millionen Einwohner 324 Millionen Mark. Tabakfabrikate. Verbrauchswert pro Kopf der Bevölkerung und Jahr 6,20 Mark ist Gesamtverkaufswert für Deutschland bei 60 Millionen Einwohner, sind 372 Millionen Mark. So, dann haben wir noch den zusammengezogenen Wert, der Verbrauchswert pro Kopf der Bevölkerung und Jahr, das wäre alle drei Punkte zusammen, 42,6 Mark und aufgerechnet auf 60 Millionen Einwohner wären es 2.556 Millionen Mark. Bei einer durchschnittlichen Kopfzahl von 3,25 pro Familie ist also die Ausgabe pro Familie für Bier, Branntwein und Tabak 138,45 Mark pro Jahr. Für Wein, Schaumwein, Most und dergleichen sind keine zuverlässigen statistischen Angaben vorhanden. Neuere Autoren bezeichnen den Durchschnittsverbrauch pro Kopf und Jahr mit 13 Litern Branntwein, 116 Litern Bier und 6,4 Litern Wein. Nach neueren Schätzungen, Zeitschrift für Sozialwissenschaft, G. Reimer, Berlin, ist im Jahre 1902 die Jahresausgabe des deutschen Volkes für Bier allein schon 2,5 Milliarden und für sämtliche Getränke zusammen und Tabak mindestens 3,5 Milliarden Mark. Nach diesen Schätzungen gibt der unverheiratete Arbeiter 14-20% der verheiratete Arbeiter gibt der unverheiratete Arbeiter 14-20%, der verheiratete Arbeiter 7-9% seines Verdienstes für Branntwein und Bier aus. In Großbritannien ist die Ausgabe für alkoholische Getränke allein pro Kopf und Jahr 78 Mark, in England allein 84 Mark und die Gesamtausgabe der Bevölkerung im Jahre 1898 3.151 Millionen Mark. Anhang 8. Statistische Angaben über einige Trusts. UG, Steel Corporation, Stahl, hat Kapital und Aktien in Anleihen im Jahre 1901, ist 5.188 Millionen Mark. Und der Trust produzierte von der Gesamtproduktion des betreffenden Artikels in den Vereinigten Staaten 70%. Der Dings Tabaco und Co. Tabak, der hat Kapital und Aktien 752 Millionen Mark im Jahr 1901 und produzierte 70% der Gesamtproduktion in den Vereinigten Staaten. Standard Oil Petroleum 1901 440 Millionen Mark Kapital und produzierte 82% des Verbrauchs in den Vereinigten Staaten. American Bicycle und Co. Fahrräder, das sind 160 Millionen Mark 1901 und produzierte 65% für den amerikanischen Markt. United States Leather and Co., also Leder, 520 Millionen Mark und produzierte 50% für den amerikanischen Markt. International Paper und Co., Papier, sind also 192 Millionen Mark und der produzierte 60% für den amerikanischen Markt. American Thread, Community, was auch immer, Stärke, 25 Millionen Mark und 100% für den amerikanischen Markt. American Sugar Recycling Co., also Zucker, sind 300 Millionen Mark und produzierte 90%. Der gewaltigste Trust der Welt, der amerikanische Stahltrust, verfügte demnach in 1902 nur über ein Kapital von 5 Milliarden Mark. Das ist ein Drittel der Spareinlagen der deutschen Kleinsparer. Die allmächtige Standard Oil besitzt nur 3/4 Milliarden Mark. Das ist ein Siebentel der Ersparnisse der deutschen Kleinsparer. Whisky Trust, derselbe wurde aus 84 Betrieben gebildet. Unter diesen wurden die 12 bestgelegenen und besteingerichteten in vollem Betrieb erhalten, die 72 übrigen zu anderen Zwecken verkauft und deren Erlös auf die mustergültige Errichtung der 12 ersten Betriebe verwendet. Diese erzeugten so viel Ware wie früher alle 84 Betriebe zusammen und ergaben eine günstige Verzinsung des vollen Kapitalwerts der 84 früheren Fabriken, sodass niemand auch nur einen Pfennig einbüßte. Der Zuckertrust, 40 Zuckerraffinerien mit einem Gesamtkapital von 600 Millionen Mark, bekämpften sich so sehr, dass 18 davon innerhalb weniger Jahre verkrachten. Die 22 übrig gebliebenen bildeten einen Trust, verfuhren wie der Whisky Trust, indem sie noch eine weitere Reihe von Betrieben gänzlich aufgaben und erzeugten bald mit etwa einem Drittel der früheren Fabriken nahezu den ganzen Zuckerbedarf des Landes mit sehr hohen Gewinnen. So, dann kommt die Seite 84, die ich nicht vorlesen kann, weil sie quer steht, bitte nachschlagen. Und dann kommen noch weitere Tabellen, Anhang 9. So, und damit höre ich auf. Die Tabellen gebe ich hier nicht weiter an. Da kann man selber nachlesen.